Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Mein Name ist Marvin Mendika und heute werfen wir einen Blick auf die deutsche Rüstungs- bzw. Abrüstungspolitik. Und zu Gast habe ich dazu zum einen Jennifer Menninger von WIPF Deutschland und Viktoria Scheier, ebenfalls von WIPF Deutschland. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, erzähl doch mal zu Beginn, WILP, ich habe in der letzten Folge schon euren Podcast empfohlen und habe noch so ungefähr zusammenbekommen, wofür die Buchstaben stehen. Aber in der Kombination hat es mir hat's nicht ganz gereicht. Erklär doch mal, was ist WILP, was macht die Organisation? Es gibt eine internationale Organisation und einen deutschen Zweig, bei dem ihr aktiv seid. Gib doch mal einen kurzen Überblick.
Ja, sehr gerne. Also die WILP ist die Women's International League for Peace and Freedom, auf Deutsch die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und uns gibt es schon sehr lange. Wir wurden 1915 zu Zeiten des Ersten Weltkriegs sozusagen gegründet, damals noch unter einem anderen Namen, der aber dann 1919 zu WILP wurde. Und damals eben 1915 haben sich über 1000 Frauen in Den Haag zum ersten Frauenfriedenskongress getroffen, um sowohl ein Ende des Krieges zu fordern, aber auch um dann auf die anschließenden Friedensverhandlungen Einfluss nehmen zu können. Und sie hatten da auch schon sehr konkrete Forderungen, wie internationale Institutionen zur Friedensförderung, Friedensbildung, eine Kontrolle des internationalen Waffenhandels, Abrüstung und eben allgemein auch noch so die Sicht, dass Minderheiten, Frauenrechte und die Rechte von Andersdenkenden geschützt gehören und dass alle gleich behandelt werden sollen. Und aus dieser Geschichte hat sich auch die deutsche Sektion entwickelt, schon 1919 dann. Die wurde dann zu Zeiten des Nationalsozialismus viele von diesen Frauen ins Exil getrieben sozusagen, und das war dann erstmal ein Stillstand, aber nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir sozusagen wieder gegründet worden. Und vielleicht noch so zu diesem internationalen und deutschen Kontext: Wir haben auch zwei Büros in New York und in Genf, die machen dann sozusagen Programmarbeit, viel auch Beratungsarbeit in der UN selber, bei der wir einen ECOSOC, also Beratungsstatus, haben. Und dann gibt es aber eben auch mittlerweile in über 40 Ländern auf allen Kontinenten nochmal nationale Sektionen, und die machen dann mehr Arbeit in ihrem eigenen Kontext. Und das alles so im Bereich Feminismus, aber auch Abrüstung und Friedensarbeit.
Und du, Jennifer, bist hier in der deutschen Sektion als Geschäftsführerin aktiv und du, Viktoria, als Co-Vorsitzende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, ja. Jenny ist unsere Geschäftsführerin und wir sind mit zu fünft oder jetzt zu sechst im Vorstandsteam.
Ihr bei WILP verfolgt einen intersektionell feministischen Ansatz. Für die, die das noch nie gehört haben, könnt ihr das erklären?
Ja, also das besteht ja aus zwei Worten, deswegen vielleicht erstmal zu unserem Feminismusverständnis. Es gibt ja sehr verschiedene feministische Strömungen und unsere setzt sich für die Gleichberechtigung von allen Geschlechtern ein. Da sind vor allem eben auch die Menschenrechte im Vordergrund von allen Menschen und der Abbau von struktureller Diskriminierung von aller Art. Unser Name hat zwar Frauen ja, als Bestandteil, aber wir nehmen alle als Mitglieder auf und alle können bei uns mitarbeiten. Das möchte ich auch nochmal betonen, genau. Und jetzt zu dem intersektionalen Ansatz, der wurde ja von Kimberly Lee Crenshaw, einer US-amerikanischen Rechtswissenschaftlerin, geprägt. Und damals ging es eigentlich um einen sehr konkreten Rechtsfall, nämlich um die Anstellungspolitik in US-amerikanischen Firmen. Und ihr war damals aufgefallen, dass es Politik ging, die Frauen einbezog und dann vor allem auch schwarze Männer. Und dabei sind aber schwarze Frauen eben benachteiligt worden, weil sie eben nicht so stark berücksichtigt wurden. Und es geht eben dabei bei diesem intersektionalen Ansatz, der ja auf die Metapher der Straßenkreuzung, also der Intersection, zurückgeführt wird sprachlich, darum, dass man Mehrfachdiskriminierung, wie in diesem Fall, trachtet. Also es ist mehr eine Methode als eine Theorie dahinter. Und wir schauen uns eben an, in ganz konkreten Kontexten gibt es da Mehrfachdiskriminierung. Jetzt um ein Beispiel zu geben, bei Waffengewalt ist es zum Beispiel so, dass Personen nicht nur wegen ihres Geschlechts vielleicht diskriminiert werden oder sehr stark benachteiligt werden oder eben auch Opfer davon werden, sondern auch, weil da ihre Ethnie oder ihre Religion oder ihre sexuelle Orientierung eine Rolle spielt.
Und wenn man das jetzt überträgt, zum Beispiel auf die Sicherheitspolitik, über die wir ja heute sprechen wollen, wo unterscheidet sich dann eine feministische Perspektive von einer klassischen Sicherheitspolitik-Perspektive?
Dazu müssen wir uns erstmal anschauen, was ist die klassische Sicherheitsperspektive? Und wenn wir eben in den internationalen Kontext schauen, geht es ja da meistens um die Erhaltung von Staaten und deren Souveränität und auch ihren Grenzen. Und das wird meistens durch militärische Gewalt oder durch Sicherheit, die militär verbunden ist, durchgeführt. Und die feministische und intersektional feministische Perspektive schaut sich an, was sind denn da für Machtstrukturen dahinter? Wer sind die Menschen, die Entscheidungen treffen, aufgrund von welchen Perspektiven zum Beispiel? Und es ist einfach so, dass wir, wenn wir uns überlegen, wer sind die Menschen, die Entscheidungen treffen, sind es oft männlich assoziierte Menschen, also Männer sind vor allem eine weiße Gruppe Menschen, also ganz machtvolle Männer, und die entscheiden nach den Prinzipien des patriarchalen Gesellschaftsordnung. Also wenn wir sagen, dass eigentlich immer noch als Grundvoraussetzung unserer Analyse, dass eben eine bestimmte Form von Männlichkeit über also allen anderen Weiblichkeiten dominiert, also dominant ist, dann gilt es zu schauen, wie passiert das in der Sicherheitspolitik. Also wenn Entscheidungen getroffen werden aufgrund von zum Beispiel rational aggressiven oder konkurrierenden Sicherheitsverständnissen, sehen wir das als eben diese dominante Machtstruktur. Und wir wollen schauen, wie können wir Entscheidungen anders treffen? Wie können wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen bei Sicherheit, aber auch eben den Mensch mit der Identität, also zum Beispiel mit der Gender-Identität, mit der Sexualität, mit Herkunft, Nationalität, und versuchen, alle verschiedenen Marginalisierten oder alle Gruppen mit einzubeziehen in Entscheidungen und die Perspektive zu wechseln von, wir können Konflikte oder Beziehungen zwischen Staaten auf diesen patriarchalen Prinzipien, auf andere Prinzipien lenken, wie zum Beispiel eben gleichberechtigte Teilhabe oder die Anerkennung von Gewalt, die in ganz verschiedenen Formen stattfinden kann. Und wir sehen Sicherheit eben zum Beispiel auch als umweltgerechte Ökosysteme auf Nahrungsmittelerhaltung oder auf Sozialsysteme, Bildungssysteme, Gesundheit. Und das sind die Dinge, die wir eigentlich aus feministischer Perspektive in den Mittelpunkt stellen wollen.
Ihr habt vor einigen Monaten eine Broschüre rausgegeben, Deutsche Abrüstungspolitik, also ab in Klammern Rüstungspolitik, eine intersektional-feministische Analyse. Warum war euch das so wichtig?
Ja, uns ging es eigentlich ganz allgemein erstmal darum, um unsere Arbeit bekannter zu machen und vor allem auch zu zeigen, dass Krieg, Waffen, Militär feministische Themen sind und da auch sehr viel Arbeit geleistet wird, schon sowohl Forschungsarbeit als auch aktivistische Arbeit, und wir das vorstellen wollten. Aber wir wollten auch ganz konkret auf aktuelle politische Debatten, wie zum Beispiel vollautonome Waffensysteme, Kleinwaffen, nukleare Abrüstung eingehen und dazu unsere Perspektive teilen. Und genau deswegen haben wir da ganz tolle Autorinnen gefunden, die verschiedene Kapitel und verschiedene Themen da bearbeitet haben. Und es ging auch darum, ein breiteres Publikum zu bekommen mit relativ kurzen Artikeln, um eben sozusagen mal einen Einstieg in die Themen zu geben für Leute, die sich noch gar nicht damit auskennen und erstmal so ein bisschen erfahren wollen, worum es dabei geht.
Darf ich noch dazufügen? Ja, genau. Was mir noch eingefallen ist, was mich damals so bewegt hat, ist, dass wir eine Veranstaltung gemacht haben mit einer linken Bundestagsabgeordneten, die in unserer Veranstaltung meinte, Frauen interessieren sich dafür nicht, weil es irgendwie kein sexy Frauenthema ist. Und das war irgendwie so einer der Gründe, warum wir gesagt haben, Rüstung, Militärsicherheit sind vielleicht nicht die wir uns irgendwie so viel damit unterhalten oder darüber unterhalten, aber es betrifft uns alle gleich. Jede Person betrifft es und diese Verbindung herzustellen, auch zwischen internationaler Politik, betrifft mich als Person direkt. Und das verstehen wir in Ländern, in denen große Sicherheit in Anführungszeichen herrscht, wahrscheinlich nicht so direkt, weil wir nicht direkt von Waffengewalt bedroht sind, aber in anderen Ländern betrifft es natürlich viel direkter. Und wir wollten irgendwie einen Zugang dazu geben und auch eben Militarismus und Sicherheit und Rüstung einfach präsenter machen, warum es so wichtig ist, darüber nachzudenken.
Wie das Thema feministische Außenpolitik im Politikbetrieb ankommt, da kommen wir auch gleich im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurück. Aber lass uns nochmal kurz bei der Broschüre bleiben. Was mir gut gefällt daran ist, dass so einzelne Themen rausgepickt werden und dann auch einmal durchexerziert wird, warum dieses Thema auch aus feministischer Perspektive problematisch ist oder abzulehnen ist. Und eins davon ist der Waffenexport, beziehungsweise speziell der Export von Kleinwaffen. Könnt ihr das mal erklären, warum ihr das aus feministischer Sicht ablehnt?
Ja, sehr gern. Und zwar müssen wir bei Waffenexport daran denken, was machen die Waffen und wo werden sie eingesetzt. Und in Deutschland ist es so, dass es eigentlich ein Prinzip gibt, das sagt, sie sollen nicht verkauft werden für Länder, in denen es Menschenrechten schadet. Und wir sehen zum Beispiel Menschenrechte nicht nur aktiver Krieg, sondern wir sehen Menschenrechte natürlich aus unserer feministischen Perspektive auch die systematische Gewalt an Frauen oder Gewalt gegenüber auf Gender und sexuell basierten Gewalt. Sorry. Also quasi alle möglichen Formen von Gewalt müssen wir anerkennen. Und das ist in diesem Menschenrechtskonzept oft gar nicht berücksichtigt, die Perspektive, dass zum Beispiel häusliche Gewalt mit Rüstungsexporten zusammenhängen. Und unsere Autorin Maike Fernbach, die das Kapitel geschrieben hat, ist vor allem darauf eingegangen, dass zum Beispiel 55% aller Ermordungen an Frauen von kleinen Waffen durchgeführt werden. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann sowas verhindert werden? Wie können wir diese Perspektive auch im Waffenexport mit einbringen? Und Deutschland ist ja eigentlich Teil von dem ATT, also vom Arms Trade Treaty. Genau. Und da verpflichten sie sich eigentlich, dass sie eben sexualisierte und genderbasierte Gewalt mitdenken als Menschenrechtsverletzungen. Und wir sehen leider, dass Deutschland nicht sehr gut darin ist, das irgendwie mit einzubeziehen und immer noch als viertgrößter Waffenexporteur in Länder wie zum Beispiel Ägypten, in denen die Menschenrechte von Frauen sehr stark beeinträchtigt sind, liefert. Wir sehen auch zum Beispiel, dass eben dieses Endverbleibserklärung nicht eingehalten wird und Waffen, die von Deutschland in sozusagen sichere Länder geliefert werden, weitergehandelt werden nach Mexiko oder zum Beispiel eben auch nach Kolumbien. Und das lehnen wir ab, weil es einfach nicht zu kontrollieren ist.
Ein anderes Kapitel, in dem es in eurer Broschüre geht, befasst sich mit Atomwaffen. Das ist auch ein Dauerthema hier im Podcast, weil das so mein Arbeitsbereich ist. Und ganz viele von den Punkten, also die sind mir schon bewusst. Zum Beispiel, dass Atomwaffen sich unterschiedlich auswirken auf Menschen, also dass eben nicht alle gleich davon betroffen sind, dass Frauen von Strahlung stärker betroffen sind. Beispielsweise auch, dass natürlich da, wo Atomwaffen getestet wurden, das häufig nicht in den Ländern war, wo die Atomwaffen hinterher lagern und die hinterher einsetzen. Also dass indigene Bevölkerung häufig sehr stark davon betroffen sind und auch, dass bei Verhandlungen nicht alle gleichberechtigt mitsprechen können oder konnten in der Vergangenheit. Wäre das jetzt schon eine auch intersektionell feministische Perspektive, die ich da hatte, auch wenn ich sie vorher nicht so genannt habe?
Ja, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, es gehört dazu, vor allem die Perspektive von Betroffenen zu zentrieren und sie in die ganzen Entscheidungsprozesse vor allem mit einzuschließen, ist auf jeden Fall Teil einer feministischen Analyse, aber auch einer feministischen Politik. Wir haben in dem Kapitel von Marieke Fröhlich und Anna Hauschild auch nochmal so dargestellt, wie Atomwaffen auch Teil einer patriarchalen Machtpolitik sind. Also das wird vor allem deutlich, wenn wir uns anschauen, wie äußern sich vor allem männliche Politiker aus Ländern, die Atomwaffen besitzen, denn dazu ganz konkret gab es ja zum Beispiel diesen Vergleich zwischen den Atomwaffenknöpfen, welcher größer ist zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und zwischen Trump. Und da sehen wir irgendwie einfach, dass es hier sehr viel darum geht, um Stärke, um Größe, um etwas Männliches. Und die Staaten, die zum Beispiel keine Atomwaffen haben, werden deswegen auch oft als etwas Weicheres oder etwas Schwächeres dargestellt. Und die haben dann auch gar nicht so diesen Status, dass sie da mitreden können. Ich finde, das wird zum Beispiel auch sehr deutlich, eben jetzt bei dem neuen Vertrag, dem AVV, weil dort eben hauptsächlich ja Staaten diese Verhandlungen vorantreiben, aber auch eben die Zivilgesellschaft und Betroffene, in denen eben keine Atomwaffen sind. Und da weigert sich ja zum Beispiel auch bis heute Deutschland, dem Vertrag beizutreten, obwohl öffentlich gesagt wird, wir sind eigentlich für einen Abzug und gegen Atomwaffen, aber es wird nicht durchgesetzt. Und dann wird eben auch oft gesagt, ja, wir warten jetzt erstmal auf die USA und Russland, ob die sich da einigen und die Verhandlungen voranbringen. Und sind in anderen Staaten, die da eigentlich schon jetzt ein echt gutes neues Regelwerk geschaffen haben, reden wir jetzt erstmal gar nicht oder wollen auch nicht mal einen Beraterstatus haben. Und ich, also es geht uns auch eben um diesen politischen Diskurs, was wird als stark und als wie dargestellt, die da etwas zu sagen haben dazu und wer ist irgendwie unwichtiger. Und deswegen wollen wir eben vor allem die Betroffenen da in die Position bringen, die etwas dazu sagen können, die ihre Erfahrungen, aber auch ihre Forderungen teilen und die ernst genommen werden.
Das ist ja tatsächlich auch ein häufiges Argument, das von Befürwortern der nuklearen Abschreckung kommt, dass dann gesagt wird, ja, wenn wir die Atomwaffen abgeben, dann sind wir schutzlos, obwohl super fraglich ist, welchen militärischen Nutzen beispielsweise die in Deutschland oder speziell die in Deutschland gelagerten Atomwaffen haben. Das heißt, da ist schon immer auch ein Rollenbild mit ganz eng verknüpft, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was mich noch total überrascht hat oder wo ich noch nie vorher drüber nachgedacht habe, war das Kapitel über vollautonome Waffensysteme. Das fand ich sehr interessant, dass ihr auch das aus einer intersektional-feministischen Perspektive unter die Lupe genommen habt. Was gibt es denn da für eine Kritik von euch?
Also in dem Kapitel, das hat Marieke Eilers geschrieben, die auch zum Beispiel bei der Kampagne gegen sogenannte Killerroboter sehr aktiv ist, geht es darum, erstmal zu überlegen, was bedeuten vollautonome Waffensysteme? Was ist da anders als bei den konventionellen Waffen? Und da wird eben ganz deutlich, dass diesen Waffen eben menschliche Eigenschaften fehlen. Sie haben keine Empathie, sie haben kein Mitgefühl und dadurch können natürlich Entscheidungen getroffen werden, die Menschen, die jetzt diese Waffe nutzen würden, ganz anders treffen würden. Da sind ja auch Algorithmen, die diesem System zugrunde liegen, die antrainiert werden und wir wissen ja mittlerweile, dass da dass diese Algorithmen nicht neutral sind. Also es kommt ja sehr stark darauf an, wie das Ganze antrainiert wird. Und da ist zum Beispiel auch ein Beispiel in diesem Text drin, das ganz anschaulich ist mit diesem Chatbot von Microsoft, der damals auf Twitter benutzt wurde und dem sozusagen andere NutzerInnen auf Twitter antworten und Sätze in den Mund sozusagen legen konnten. Und nach sehr kurzer Zeit kamen da sehr sexistische und rassistische Äußerungen dann von diesem Chatbot. Also zum Beispiel hat er auch den Holocaust geleugnet. Und da wird sehr deutlich, es kommt sehr stark darauf an, was für Inhalte diesen Maschinen oder dieser Technik geliefert wird und was dabei am Ende rauskommt. Und eigentlich ist das Ganze dadurch sehr unberechenbar. Und wir wissen eigentlich nicht, ob die Intention, die mal dahinter war, dann am Schluss auch so umgesetzt wird. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist die Verantwortlichkeit bei diesen Waffen, weil wenn da zum Beispiel etwas passiert, Leute auch tatsächlich umgebracht werden oder verletzt oder so, wer ist dafür verantwortlich und wer wird da rechtlich dann zur Verantwortung gezogen? Und das sind sehr große Fragen, die nicht bisher wirklich beantwortet werden können. Und die Frage ist, können die überhaupt beantwortet werden? Und da sehen wir ganz klar, dass das eigentlich nicht der Fall sein kann und man deswegen eigentlich immer Menschen braucht, die diese Waffen zumindest steuern, damit wir wissen, okay, was passiert da und wenn das passiert, wer ist dafür eben dann belangbar oder zurechenbar. Und so diese intersektionelle Perspektive, würde ich sagen, ist da auch ganz deutlich, weil wir sehen, dass wer kann diese Waffen herstellen, das braucht ja auch ein sehr gewisses Wissen, es braucht sehr viel Geld, je nachdem, wie kompliziert diese Waffen dann werden. Und im Moment ist es ja so, dass die dann eher in westlichen Ländern gebaut werden, entwickelt werden und eingesetzt werden, sehr wahrscheinlich in Ländern, die nicht in Europa sind und nicht im Westen. Und da sehen wir auch ein sehr großes Machtungleichverhältnis zwischen dem, wer hat dann diese Macht über diese Waffen und wo werden sie eingesetzt und wie asymmetrisch dann diese Verhältnisse einfach sind.
Ich empfehle auf jeden Fall die Lektüre. Das war super interessant. Und wenn du nicht von dir aus das Beispiel mit diesem Twitter-Bot gebracht hättest, das ist ja der Wahnsinn. Also wenn man da so eine KI programmiert, dann wäre es ja natürlich irgendwie naiv zu glauben, dass die, wenn die aus ihrer Umwelt lernt, nicht auch den Sexismus, den Rassismus und andere Diskriminierungsmechanismen auch mitlernen würde. Aber lasst uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen das Themenspektrum weiten. Und nochmal zur feministischen Außenpolitik kommen. Wir hatten gerade schon über den Unterschied zur Sicherheitspolitik gesprochen, aber wenn wir jetzt auf die Außenpolitik schauen, was unterscheidet da die feministische Außenpolitik von der klassischen Außenpolitik?
Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass wir von der Sicherheitspolitik zur Außenpolitik heute gegangen sind, weil es einfach in der Diskussion schon gezeigt hat oder in unserem Gespräch, wie Außenpolitik vor allem eben stattfindet und wie das Machtsystem eigentlich voll viel bestimmt, wie Geschlechternormen unsere Sicherheits- und Politik bestimmt, wie die Menschenrechte mit beachtet werden. Und wenn wir das alles als Teil der Außenpolitik sehen, dann müssen wir eigentlich sagen, eine feministische Außenpolitik müsste diese ganzen Machtstrukturen ausgleichen. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigen Punkte, den wir in der WILF sehen, ist diese Aufbrechung dieser Machtsysteme, in dem eine kleine Gruppe mächtiger Menschen für den Rest der Welt entscheidet und die zu sehr viel Ungerechtigkeit führt. Ein interessanter Aspekt, den ich auch immer gerne noch dazufügen möchte, ist, wie Außenpolitik mit Innenpolitik zusammenhängt. Dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen eine feministische Außenpolitik und Deutschland ist auch immer wieder, hat im Gespräch zum Beispiel das, sich zum Ziel zu setzen, eher so ein bisschen implizit, nicht irgendwie das explizit quasi einfach zu sagen, das machen wir. Aber wenn wir überlegen, wie wir Geld investieren, zum Beispiel in die Außenpolitik, in die Sicherheitspolitik, ganz konkret ins Verteidigungsministerium irgendwie fast 9%, also 8,9% unseres Haushaltsbudgets in Verteidigung geht und dabei nur 4% und 8% in Gesundheit und Bildung, dann ist irgendwie auch die Frage, wenn feministische Außenpolitik auch soziale Gerechtigkeit international, aber auch in unserem eigenen Kontext sagt, wie feministisch ist das Ganze? Und da sind so die Punkte, die wir eben in der feministischen Ansatz sehen, dass wir internationale Politikstrukturen immer auch persönlich sehen müssen quasi. Und wir ein paar Leitlinien vielleicht noch zu sagen, für feministische Außenpolitik wäre zum Beispiel diese intersektionale Analyse bei allen Entscheidungen. Welche Menschen sind betroffen? Welche Menschen entscheiden? Welche Menschen sind nicht dabei? Welche sind ausgeschlossen? Und wie können wir Wege schaffen zur Partizipation? Aber nicht nur in den bestehenden Strukturen, die wir haben, sondern auch in, weiß ich nicht, zum Beispiel große Gremien schaffen, in denen bestimmte Gruppen repräsent sein müssen oder vielleicht also Hierarchien überdenken. Und dann natürlich das wichtigste Thema, was wir heute besprochen haben, ist Abrüstung und Exportstopp und Sicherheit aus einer Perspektive der Menschen und nicht der Perspektive der Staaten zu sehen.
Wie sieht das denn in dem Bereich aus, wo wir alle drei aktiv sind? Habt ihr das Gefühl, dass die feministische Außenpolitik schon in der Friedensbewegung angekommen ist?
Ich würde sagen, dass eine feministische Perspektive und auch zum Beispiel auch Gender und Genderrollen als Perspektive immer wichtiger wird. dass bei vielen Veranstaltungen es eben immer vielleicht einen Workshop dazu gibt oder so als Side-Event ist das. Und das spiegelt vielleicht ganz gut dar, dass es noch ein Randthema ist und das nicht in der Mitte der Friedensbewegung angekommen ist. Und dass auch die, ja, so die Perspektive, wie viel Geschlecht eigentlich eine Rolle spielt oder die Konstruktion von Gender und auch unsere eigene Reflexion, wer sind die Menschen in der Friedensbewegung, ist ja vielleicht auf dem Weg dahin. Oder Jenny, wie würdest du das sagen?
Ja, ich würde auch sagen, dass feministische Außenpolitik eher bisher so ein internationales Politikthema war und weniger präsent in der Friedensbewegung, auch in Deutschland vor allem. Ich glaube, so Frauenthemen, nenne ich es jetzt mal, sind schon seit den 90er Jahren mindestens schon präsenter, vor allem auch seit es die UN-Resolution 1325 gibt. Aber da wird eben oft noch unterschieden zwischen, reden wir jetzt über Frauen oder ist es tatsächlich feministisch? Und ich glaube, da sind noch sehr oft die Annahmen so da, dass wenn es eben um Frauenthemen geht und Frauen irgendwas sagen, reicht das schon aus, damit es eben feministisch ist. Aber das sehen wir eben nicht so. Es können durchaus alle Menschen feministisch sein und unsere Perspektiven und unsere Ansichten teilen und weiter voranbringen, ohne jetzt immer dieses Frauenlabel zu haben oder damit überhaupt zu arbeiten. Und ich glaube, da ist noch eine große Lücke.
Ich finde, den Punkt sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil darüber, wie das Thema so in der Politik behandelt wird, darüber kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Aber lass uns noch einen ganz kurzen Moment bei der Friedensbewegung bleiben. Also auch wenn ich jetzt nicht glaube, das sollte das entscheidende Argument sein, weil wenn ich das richtig, also für mich geht es bei dem Thema schlicht und einfach auch um eine Gerechtigkeitsfrage. Aber um es trotzdem noch ein paar Leuten vielleicht interessanter zu machen, was würdet ihr dann sagen, was gewinnt die Friedensbewegung, wenn sie feministisch argumentiert?
Ja, ich glaube, du hast es gerade schon eigentlich gesagt, dass durch die feministische Perspektive die Gerechtigkeit besser verstanden werden kann. Und Gerechtigkeit eben für ganz viele verschiedenen Ebenen verstanden werden kann und eben auch die Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen. Und auch eigene Machtstrukturen, in denen wir uns bewegen, also zum Beispiel für einen weißen Friedensaktivist, ist einfach seine Positionierung anders als für zum Beispiel, also vor allem auch heterosexuell, ne, ist zum Beispiel anders als für eine, weiß ich nicht, homosexuelle Frau zum Beispiel oder eine Person of Color. Also auch, um zu erkennen, wie wir selber Frieden praktizieren können in den unseren eigenen Machtstrukturen. Und das übertragen dann auf die große Ebene. Ich glaube, das ist so etwas ganz Wichtiges. Aber ich würde auch gerne Jenny, weil du das auch schon länger machst und in der Friedensbewegung so aktiv bist, zu wissen, was du denn dazu sagst.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich würde auch sagen, bei Feminismus geht es grundsätzlich immer um eine Machtanalyse. Wer hat Macht und wer nicht und warum und wie kann das verändert werden, damit alle gerechter leben können miteinander. Und eben auch genau das, was du auch gesagt hast mit der Selbstreflexion. Also ich glaube, das ist eben auch nichts, wo wir sagen können, das müssen jetzt die und die mal machen und sich bilden und irgendwie an sich arbeiten. Das geht uns alle an. Und ich glaube, da fehlt auch oft noch so der Schritt, weil wir uns oft mit Themen, großen internationalen Politikthemen befassen. Das ist ja auch super wichtig, aber dabei wird eben auch oft die Arbeit an sich selber vergessen. Und ich glaube, sehr viele Organisationen wäre es vielleicht auch nochmal sehr nützlich, sich zusammenzusetzen, sich selber zu hinterfragen, wie arbeiten wir, warum können wir so weitermachen wie die letzten Jahrzehnte, sage ich jetzt mal ja teilweise, oder wie können wir andere Perspektiven mit einbeziehen, andere Menschen auch erreichen, andere Themen bearbeiten, die auch wichtig sind. Und wo sind aber auch unsere eigenen Vorbehalte, vielleicht auch indirekte Vorurteile oder sowas? Wie oft ist so ein bisschen dieser Standpunkt, ich engagiere mich politisch oder aktivistisch und deswegen bin ich schon ein guter Mensch oder sozusagen, oder deswegen bin ich fehlerfrei. Und ich glaube, das muss doch immer wieder hervorgeholt werden, dass wir alle nicht fehlerfrei sind und uns weiterbilden und auch gegenseitig bestärken können oder auch gegenseitig auch sagen können, hey, hier hast du einen Fehler gemacht oder Kritik äußern, die konstruktiv aufgenommen wird.
Wie macht ihr das denn bei euch bei WILF? Ihr seid ja, habt ja international auch Partnerinnen und Partner und steht mit dem in Kontakt. Vermutlich hilft euch das doch auch bei der Arbeit selbst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein ganz großen Vorteil, den wir als Friedensorganisation haben, dass wenn es um bestimmte Themen geht, dass wir immer die Menschen, die betroffen sind, und wenn wir eine Sektion dort haben, quasi mit einbeziehen können und uns auch gerade in Bezug auf zum Beispiel postkoloniale Strukturen, also wir als weißes, als westliches, mächtiges Land in dem internationalen Kontext bewegen, ist es denn wirklich jetzt gerade unsere, sollten wir uns zu bestimmten Themen äußern oder sollten wir nicht einfach die Menschen, die davon betroffen sind, zum Beispiel fragen, was sie das dann halten und wie mit einbeziehen oder ihn oder uns vielleicht sogar raushalten. So. Und da haben wir einen ganz großen Vorteil, dass wir uns eben an unsere PartnerInnen überall auf der Welt wenden können. Und natürlich sind wir auch in einem Selbstreflexionsprozess, auch in, also zu verschiedenen Themen immer wieder. Auch gerade was die Antirassismusarbeit angeht und eben dieser intersektionale Bezug, wie können wir uns breiter aufstellen, wie können wir viele Menschen einbinden. Also das ist eine große Herausforderung, die wir auch sehen in Deutschland.
Lass uns mal zu euren Verbündeten auf der ganzen Welt kommen, und zwar speziell in den Regierungen. Es gibt ja einige Länder, die auch sagen, dass sie eine feministische Außenpolitik verfolgen. Ich glaube, das Schweden und Kanada beispielsweise. Was machen die denn anders als andere Staaten?
Ja, also erstmal, also ich glaube, es gibt einen Unterschied. Nur kurz, Schweden hat zunächst einmal eine feministische Regierung erklärt. Das heißt, es ist nicht nur ihre Außenpolitik, wie sie als feministisch bezeichnet haben, aber eben ihre Regierung an sich. Und das ist so ein bisschen diese Perspektive, die ich vorher meinte, dass wir eben auch in unserem nationalen Kontext verstehen müssen, dass es nicht nur nach außen wirksam sein kann, wenn wir Außenpolitik analysieren oder verstehen. Ja, also ich glaube, dass beide und alle feministischen Außenpolitiken, die es gerade gibt, auch zum Beispiel Mexiko oder Frankreich, nicht unbedingt das gleiche feministische Verständnis haben, wie wir jetzt bei der WILF. Wir haben ja den Schwerpunkt zur Abrüstung und das kann keines der Länder wirklich vorweisen, denn Schweden hat auch seitdem sie feministische Außenpolitik eingeführt haben, immer noch einen hohen Waffenexport. Was sie natürlich machen, und das ist auf jeden Fall ein sehr positives Punkt, ist, dass sie das Thema Feminismus beziehungsweise auch verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Geschlechteridentitäten eben sichtbar machen. Das heißt, sie zwingen natürlich damit, viele andere Länder darüber nachzudenken und denken auch selber darüber nach, wie sind zum Beispiel Frauen in Konflikt betroffen. Und eben, das wäre vielleicht auch meine Kritik, dass sie sehr auf Repräsentation setzen. Also wie können wir Frauen einbinden, können wir auch mehr Frauen in die Bundeswehr, also ins Militär kriegen, wie können wir Frauen an Verhandlungstische bringen, was super wichtig ist, aber nicht ausreicht. Und von dem her gibt es von uns, glaube ich, auf jeden Fall Zustimmung und Kritik.
Dieser Punkt, dass viel auf Repräsentanz geschaut wird, das ist mir auch aufgefallen, als ich jetzt in der Vorbereitung mir nochmal aus dem Jahr 2019 eine Bundestagsdebatte angeschaut hatte zu feministischer Außenpolitik. Und ja, bei einigen Parteien, die sagen, wir sind total für feministische Außenpolitik. Und was damit gemeint ist, ist, ist damit die Repräsentanz von Frauen. Wie ist das so insgesamt in Deutschland, der politische Diskurs? Habt ihr das Gefühl, da geht es voran für euch?
Also ich würde sagen, grundsätzlich bei allen Parteien, die ich so beobachte, ist immer noch sehr oft, wenn es eben um feministische Außenpolitik auch geht, oft so der Fokus, okay, wir schauen nur ins Ausland und sehen, wie da Frauen Opfer sind und denen müssen wir helfen. Also ich habe oft so dieses Gefühl, dass es oft noch so in dieses Narrativ kommt, bei uns ist alles okay, wir sind emanzipiert oder bei uns leben die Frauen gerecht und wir müssen jetzt den anderen Frauen im Ausland helfen. Und das führt zu sehr schrägen und auch sehr falschen Aktionen, finde ich, oder zu Aktionen, die die jetzt irgendwie auch nicht die Strukturen vor Ort ändern, sondern sich mehr darin äußern, dass Deutschland sich als bessere Nation irgendwie auch darstellen kann, auch was eben Menschenrechte und Frauenrechte anbelangt. Und ich finde gerade in Europa, wenn wir uns auch andere Länder in Europa anschauen, wie die Menschenrechtslage da gerade ist, finde ich das sehr kritisch. Aber ich finde auch gerade in Deutschland haben wir immer noch sehr große Unterschiede zwischen der Behandlung von Männern und Frauen. Und deswegen finde ich gerade so dieses Narrativ, dass Frauen nur im Ausland Opfer sind und wir denen jetzt helfen müssen, sehr schwierig.
Ich würde nur ergänzen, dass es eben auch ein bisschen den intersektionalen Ansatz, den wir doch irgendwie heute schon besprochen haben, verfehlt, zu sagen, es geht nicht nur darum, Frauen irgendwie mehr zu beteiligen und dazu zu holen in Strukturen. Es geht irgendwie darum, unsere ganze diverse Gesellschaft zu repräsentieren. Und ob das jetzt irgendwie zum Beispiel Menschen mit Fluchterfahrung sind oder People of Color oder ob das gerade auch Menschen aus der LGBTQI-Community sind, so das sollte einfach irgendwie alles mitgedacht werden. Und wenn wir jetzt auf einmal dann von heterosexuellen weißen Cis-Männern und Frauen vertreten sind, dann okay, aber dann fehlen immer noch ganz viele. Und das sollte wenn wir schon über Repräsentanz sprechen, auf jeden Fall ein Thema sein.
Ich habe etwas Großartiges auf Twitter gesehen zu dem Thema, ein Negativbeispiel sozusagen. Und ich glaube, du, Victoria, hattest es retweetet und kommentiert. Und zwar hatte irgendwie Jens Stoltenberg irgendwie sowas in die Richtung gesagt, ja, mit feministischer Außenpolitik, das gibt uns einen Vorteil. Und irgendjemand, möglicherweise warst du es, ich bin mir gerade nicht sicher, sagte, ja, das ist ein problematisches Verständnis, wenn man jetzt feministische Außenpolitik benutzt, um andere zu übertrumpfen, so sinngemäß ungefähr, glaube ich. Das passt vielleicht dazu, was du gerade, Jennifer, gesagt hast, mit schrägen Diskursen zu dem Thema.
Ja, super interessant, nämlich zu sehen, dass es mittlerweile in der internationalen Politik angekommen ist, dass du quasi irgendeine Gender-Perspektive oder irgendeine Frauenperspektive musst du haben, um zu diesem westlichen liberalen Verständnis zu gehören. Und Länder, die das nicht machen, werden irgendwie ausgegrenzt oder nicht als, keine Ahnung, liberal irgendwie angesehen und sollen da nicht mitmischen. Und dieser Punkt, nämlich als, Vorteil und Macht zu gewinnen und zu sagen, wenn wir jetzt auch, egal wer das ist, ne, ob das jetzt irgendwie die NATO ist oder irgendwie super militarisierte Staaten sagen, ja, wir machen das jetzt einfach auch und kriegen dafür irgendwie ein bisschen mehr Anerkennung im internationalen Kontext, ist natürlich irgendwie sowas von das Gegenteil von was das eigentlich bedeutet. Und darüber habe ich mich sehr aufgeregt.
Okay, aber bevor wir jetzt den Eindruck erwecken, feministische Außenpolitik, da läuft man jetzt alle Türen mit ein. Ich habe schon das Gefühl, es gibt auch viel Widerspruch, den man da bekommt. Und ganz konkret auch, diese Folge ist, glaube ich, zustande gekommen durch Hate Mail, die Jennifer und mich zusammengebracht hat, sozusagen. Erhaltet ihr viel davon?
Zum Glück bisher nicht. Vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören, kann ich das ja so ein bisschen mal nacherzählen. Und zwar wurde ich angeschrieben vor ein paar Monaten zusammen mit Marvin und eigentlich hattest du Kontakt mit einer Person, die sich vor allem über gendergerechte Sprache, aber auch um den Genderbegriff allgemein und was das jetzt mit Friedenspolitik zu tun hätte. Und das wäre ja ganz unwichtig. Es gibt wichtigere Probleme auf der Welt sozusagen, sich beschwert hatte. Genau, und das spiegelt aber, glaube ich, schon eine Meinung wider, die jetzt nicht bei wenigen vorherrscht. Ich glaube, das liegt eben auf der einen Seite daran, dass mit Gender eben gerade nur gendergerechte Sprache verbunden wird und die ganzen anderen Sachen auch noch nicht so präsent sind und dass da gewisse, vor allem auch von gewissen, ich würde es jetzt mal sagen, Politikerinnen, aber auch gewissen Parteien da gewisse Hashtags und gewisse Annahmen ja sehr stark verbreitet sind, die das Ganze in einer sehr negativen und sehr falschen Sicht darstellen. Gleichzeitig finde ich aber eben auch, dass an diesem Beispiel gendergerechter Sprache klar wird, wie wenig Leute erstens darüber wissen, aber zweitens auch, wie wenig reflektiert wird, wie viel Wichtigkeit Sprache hat und was Sprache alles beeinflusst und dass unsere Sprache ja letztendlich Realitäten schafft und dass man da viel sensibler sein muss. Genau, also das fand ich Sehr interessant, aber bisher ist es eben noch nicht so häufig vorgefallen. Ja, es gab auch mal negative Sachen, die mehr so aus der Richtung Reichsbürgerbewegung kamen, aber das hält sich so mehr in Grenzen zum Glück.
Ich wollte nur sagen, zwei Sachen. Also ich werde auf Twitter öfter angefeindet, wenn ich halt irgendwie Posts mache, die gerade meine Forschung betreffen, nämlich zu rechtsradikalen Bewegungen, auch global. Da kriege ich schon immer ein bisschen Gegenwind. Und was ich ganz wichtig finde, ist die Gefahr von rechts hier kurz zu betonen, denn die AfD hat im Bundestag zum Beispiel schon eine kleine Anfrage gestellt, dass die Frauenfriedenssicherheitsagenda, das auch ein Instrument zur feministischen Außenpolitik beziehungsweise zur eine neue Perspektive auf Frieden und Sicherheit gibt, abgeschafft werden soll, nicht weiter verfolgt werden soll. Und die haben das schon auf dem Schirm und es gibt einige rechte Parteien in verschiedenen Ländern, die da auch ganz aktiv dagegen wirken wollen.
Ihr seid heute hier im Podcast, aber Wilp hat seit 2 Monaten ungefähr auch einen eigenen Podcast. Peace on Air heißt der. Erzählt mal noch ganz schnell ein bisschen davon. Worum geht's euch da?
Hey, uns geht es genau darum, um was auch heute unser Anliegen hier war und die Broschüre, nämlich, dass wir Themen auch an junge Menschen und an nicht irgendwie Menschen bringen, die jetzt in die Politik studieren, ein bisschen interessanter machen. Und wir beschäftigen uns auch eben ganz viel mit Sicherheit, Politik, internationaler Politik und feministischen Themen.
Wo finde ich den denn?
Den findest du auf Spotify und auch auf unserer Webseite, eben Peace on Air. Und wir waren ganz stolz auf den Namen. Euer Name ist übrigens auch sehr toll.
Wir sind inzwischen nicht mehr ganz so zufrieden damit, aber ja, danke. Okay, prima. Wir verlinken den natürlich auch und packen den in die Shownotes. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch von euch wissen, was steht denn in nächster Zeit bei Wilp an?
Ja, im August sind wie jedes Jahr die Gedenktage zu Hiroshima und Nagasaki. Da ist vor allem unsere Münchner Gruppe immer sehr aktiv und hat auch in diesem Zeitraum eine Kundgebung in der Münchner Innenstadt geplant. Sonst bereiten wir gerade sehr fleißig unsere Preisverleihung im September vor. Da geht unser Rebellin gegen den Krieg, Anita Augsburg-Preis, an Efila Tsoudi aus Griechenland, die auf Lesbos aktiv ist. Eine Menschenrechtsaktivistin, die eben vor allem sich um bessere Rechte für Geflüchtete vor Ort einsetzt. Und sie bekommt eben in Verden am 10. September einen Preis von uns und ist dann auch zu einer Städtetour in Deutschland unterwegs, um mit uns, verschiedenen Initiativen, Geflüchteten zu sprechen, aber auch mit PolitikerInnen, vor allem in Berlin, um hier Forderungen aufzustellen und mit der aktuellen Flüchtlingspolitik sehr viel Kritik zu teilen und zu sagen, was verbessert werden müsste. Und ein letztes ist vielleicht noch, dass wir gerade mit unserer Sektion Wilp Afghanistan im Gespräch sind. Ist ja auch wahrscheinlich allen bekannt, dass jetzt der Abzug der Truppen vorüber ist und die Situation vor Ort sich täglich verschlechtert. Und da wollen wir demnächst auch etwas mit der Sektion planen.
Ja, danke für den Einblick. Wir tun einfach den Link auf eure Website in die Shownotes und hoffen, dass da ganz viele draufklicken. Und ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, Jennifer, Victoria, danke, dass ihr euch heute fast eine Stunde Zeit genommen habt für den Podcast hier. Ich wünsche euch alles Gute und Wilp auch und hoffe, dass wir voneinander hören werden. Und ansonsten für alle Hörerinnen und Hörer, wann ihr die nächste Folge Lifehack Peace hören könnt, das findet ihr auf www.friedenskooperative.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen Netzwerk Friedenskooperative auf Facebook oder @Friedenskooperative auf Instagram und Twitter. Und dann bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen.
Tschüss und danke für die Einladung.